Aber schaust du dir die Olympischen Spiele an? Eigentlich jetzt so über die
Ja,
Spiele?
also ja, ich bin grundsätzlich auch ein Sportfan, nicht nur Motorsport oder Autos. Gerade auch die Winter-Olympischen Spiele finde ich schon sehr interessant. Also insofern, da werde ich schon reingucken, ja.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Vor allem Biathlon. Bin ein ganz großer Biathlon-Fan. Das ist eigentlich so nach Formel 1. Ich glaube sogar noch vor Fußball mein Lieblingssportart, muss ich zugeben. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ich weiß nicht, was folgst du da vor allem?
Ja, ich gucke auch Biathlon gerne, und zwar schon auch über Ewigkeiten. Das ging bei mir auch schon in den 90er Jahren los, als noch ganz andere Namen da unterwegs waren als heutzutage. Recht lustig finde ich das auch immer. Ich fahre auch gerne mal nach Oberhof in den Thüringer Wald, um da selbst Langlauf zu machen. Und da bin ich im Wald am Rennsteig tatsächlich mal Sven Fischer begegnet, der, ich glaube, sein Sohn war das sogar, den er da trainiert hat. Ja, das war ganz cool. Konnte ich hinterher sagen, ich bin mit Sven Fischer Ski gefahren.
Ja, stimmt, das ist ganz cool. Die sind auch alle recht nahbar, so wie ich das immer erlebe. Die ganzen Biathleten, die haben ja auch noch normale Berufe und Co. Ich meine, die erfolgreichsten, so ein Tignes Böhne, der hat schon über die Karriere Millionen gemacht, auch mit Sponsorendeals. Aber die meisten sind nebenbei noch wie bei der Polizei oder sowas. Oder beim Zoll hört man ganz oft schon ganz interessant und halt noch, ja, wirklich sehr, sehr bodenständige Sportler. Nichts gegen unsere Formel-1-Fahrer, aber das ist nochmal deutlich nahbarer. Gut, also,
Da
ja.
muss ich übrigens, wenn du jetzt so sagst, bodenständig, nahbar, das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren stark nochmal verändert. Auch durch Social Media sind Formel-1-Fahrer immer weniger nahbar geworden, weil sie auch andere Möglichkeiten haben, also nahbar für uns Journalisten. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive sprechen, aber weil sie andere Möglichkeiten haben, Fans zu erreichen. Ich habe diese Woche gerade mal so in meinem Archiv gewühlt. Ich mache ja jetzt auch schon seit 2004 für Autobild den Job. Und Autobild wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Und in einem der nächsten Hefte ist die große Jubiläumsausgabe. Und da machen wir auch so ein bisschen so einen Rückblick, wen Autobild, so formulieren wir das, alles schon groß gemacht hat, beziehungsweise wen Autobild gesponsert hat im Motorsport. Angefangen bei Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen. Ist ein sehr cooles Foto von unserem Kollegen Ralf Bach aufgetaucht, wie er neben Heinz-Harald steht. Und die Frage ist, wer ist hier der Star? Da sieht es tatsächlich eher so aus, als wenn Ralf der Star ist, nicht Heinz-Harald. Aber da werden wir noch mal später irgendwann drüber reden. Was ich nur sagen wollte, da ist mir jetzt also beim Raussuchen von Fotos und so aufgefallen, wie anders das doch die letzten 10, 15 Jahre war, wie nah wir an unsere deutschen Rennfahrern tatsächlich auch dran waren. Sebastian Vettel, Nico Rosberg. Ich bin mit den beiden ja auch so ein bisschen aufgewachsen, kenne Sebastian noch mit Zahnspange. Was
Hülkenberg.
für Geschichten. Nico Hülkenberg, genau. Bis hin zu Pascal Wehrlein am Ende, der dann ja Formel-E-Weltmeister auch geworden ist. Was wir da auch alles für Geschichten gemacht haben, als eben Social Media. Ich erwähne immer deshalb Social Media, weil die Teams heutzutage andere Möglichkeiten haben, eben die Fans zu erreichen und vieles selbst machen und nicht mehr uns Journalisten überlassen. Aber was wir damals für tolle Geschichten auch gemacht haben, auch viele schöne Fotogeschichten, die ich jetzt eben im Archiv gefunden habe, das ist schon sehr, sehr cool. Und eben auch, habe jetzt geguckt, bis hin zu Michael Schumacher, da war ich natürlich in Teilen selbst noch Fan. Aber wie gesagt, Autobild gibt es 40 Jahre, haben Michael Schumacher unterstützt als Sponsor, stand bei ihm auch auf dem Overall drauf in der Formel 3 und Co. Und was es da für coole Geschichten auch rund um Schumi gibt, da gehen mir als Fan dann auch das Herz auf Fotos, ja, die so in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind, weil sie halt nicht im Internet rumschwirren, sondern weil sie im Autobild-Archiv lagen. Und muss mal gucken, ob wir da vielleicht rund um das Autobild-Jubiläum oder wenn Michael Schumacher ja jetzt auch wieder 1994 dann auf Netflix kommt, ob wir da nicht noch mal ein paar ja, Videos dann auch dazu machen, was Ralf damals mit Schumi erlebt hat, was ich mit Sebastian Vettel und Nico Rosberg erlebt habe. Aber ja, man vergisst das ja im Nachhinein dann doch so ein bisschen. Ich wurde durch diese Fotos jetzt einfach wieder daran erinnert, was für eine coole Zeit wir Deutschen eigentlich in der Formel 1 in den letzten Jahren hatten.
Wir müssen jetzt auch sagen, also es sind jetzt nicht alles nur langweilige, gleichgeschaltete Formel-1-Piloten, die wir haben. Es ist halt einfach dieser Medienwandel, ne? Also beim Tennis war das jetzt auch ein großes Thema, da hat einer irgendwie einen Schläger zerlegt und ist da schon wirklich in die hinterste Kabine gegangen, irgendwo irgendwo so im Gang hat sie den dann zerlegt, wo sie dachte, da wird sie mal nicht beobachtet, weil die ja wirklich überall Kameras haben, in den Trainingsräumen und Co. Und die hat dann halt Schläger zerlegt, hat dann auch Shitstorm bekommen, aber dann hat das die Runden gemacht, dass die Medien das auch noch aufgegriffen haben, obwohl die sich halt eigentlich schon verstecken wollte davor. Und das haben wir in der Formel 1 auch. Egal, was ein Fahrer irgendwo sagt, das ist überall in den Medien. Ja, und früher hattest du ja nur Print und gut, halt auch TV und Radio. Und da wussten die halt auch, wenn sie da mit Journalisten gesprochen haben, dass sie die nicht in der Pfanne hauen. Heute hast du ja so viele, du hast ja tausende Formel-1-Kanäle, die unter irgendwelchen Pseudonymen sich verstecken und die alles sofort aufgreifen, wenn da irgendwas passiert. Also deswegen sehen wir da auch heutzutage in der Sportwelt nicht viele echte Gesichter, ne?
Ja, das weiß ich gar nicht mal, ob man das so sagen kann. Auf den Social-Media-Kanälen der Teams, da sehen wir in Teilen ja schon ganz viele Videos und so, wo die Fahrer auch echt rüberkommen. Das, was mir halt auffällt, ist, dass diese schönen Geschichten, Home-Stories oder Hintergrundgeschichten aus der Box, schöne Fotos, die man sich überlegt, die werden heutzutage eben von den Teams selbst gemacht. Weil die Teams eigentlich kleine Medienunternehmen geworden sind, mit ihren ganzen Social-Media-Kanälen, mit Pressemitteilungen und so weiter und so fort, brauchen die ja selbst ganz viel Content und gestalten den einfach selbst. Und da bleiben dann diese Spezialthemen nicht mehr für uns Journalisten übrig. Und das ist aus meiner Sicht natürlich eine negative Entwicklung, weil man uns damit ja auch Inhalte, exklusive Inhalte, Content und so weiter wegnimmt und wir uns dann wieder andere Dinge suchen müssen und alles ja so ein bisschen einheitsbreiiger dann wird, wenn man eben nicht mehr diese exklusiven Geschichten kriegt. Wobei ich dazu auch sagen muss, das war jetzt auch damals kein No-Brainer, ne? Also was ich in Teilen mir für Gedanken gemacht habe, was man machen könnte, dann angefragt bei den Teams oder eben bei unseren deutschen Fahrern, dann hat das in Teilen auch Wochen und Monate gedauert, bis dann ein Team gesagt hat, ja, das machen wir, oder bis ein Fahrer sich dazu durchgerungen hat, einen mal in seine Wohnung reinzulassen oder so. Also das war schon auch harte Arbeit, schwierig, aber es war damals möglich. Heutzutage sehe ich ja auch in anderen Magazinen oder in Tageszeitungen kaum noch exklusive Fotogeschichten zum Beispiel oder Hintergrundgeschichten aus der Formel 1. Und das ist halt, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen schade. Aber genau. Aus meiner Sicht, diejenigen, die jetzt für die Teams das machen, die freuen sich natürlich, weil da ist es natürlich auch viel leichter, wenn da jemand aus dem Social-Media-Team eine Idee hat, die aus Teamsicht am Ende auch gut klingt, dann ist das natürlich viel leichter umsetzbar, als wenn ein fremder Journalist sowas anfragt sozusagen.
Aber genau deswegen ist es dann für mich wieder nicht echt. Aus Teamsicht ist es dann natürlich Teamseiten gemacht. Wenn es ein Fahrer für sich macht, dann macht der PR für sich selber. Also das ist, da tritt er dann auch nicht authentisch auf.
Es ist halt natürlich tatsächlich PR. Ne? Es ist insgesamt wird das gemacht, damit die Teams sich gut und positiv darstellen können. Und so ein bisschen der objektivere Blick des Journalisten fehlt natürlich. Andererseits, wenn mich jetzt ein Fahrer in seine Wohnung gelassen hat, dann habe ich natürlich da auch keine Geschichte geschrieben, dass seine Wohnung komplett unaufgeräumt ist und was das für ein komischer Typ denn da ist. Also die Geschichte war natürlich dann auch positiv, aber trotzdem, es war so ein bisschen eben der Abstand, der objektive Abstand schon auch da. Das ist der Fahrer, das ist ein Journalist. Und es gab dann ja auch meistens Interviews dazu. Wir haben auch genug kritische Fragen den Fahrern gestellt und dieses Gesamtpaket, was man auch über so ein Jahr abgeliefert hat, also ich habe mir auch im Archiv nicht nur Fotos angeschaut, in Teilen auch ganze Geschichten, ganze Hefte, ganze Jahre, wo du dann auch gucken kannst, wie hat sich dann auch so eine Saison entwickelt. Und das ist dann halt schon cool, weil das über das Jahr hinweg ergibt sich da ein sehr, sehr rundes, objektives Bild vom Team oder vom Fahrer. Und das ist heutzutage sehr schwer, so dann auch hinzukriegen.
Ja. Ich habe deswegen auch in meiner Autobildzeit immer gern mit den Nachwuchsfahrern gearbeitet, weil die halt noch nicht so PR-getrimmt waren. Ich weiß noch, da war ich beim Olympiastützpunkt in Stuttgart, da hatten sie diese Speed Academy, so ein Sportding habe ich ja mitgemacht. Das war auch eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Und die da mal so wirklich auch in ihrer Gruppe so zu erleben, das war schon cool. Obwohl halt ein Journalist dabei war, aber ich war ja eigentlich praktisch, na gut, ein paar Jahre älter war ich schon, aber die haben mich da sehr gut aufgenommen und das war echt cool.
Ja, genau. Und so war es halt bei mir auch so ein bisschen mit Sebastian Vettel, Nico Rosberg. Die waren zwar ein bisschen jünger als ich, aber jetzt keine komplett andere Generation. Und weil ich sie auch so früh kennengelernt habe, eben in Teilen Sebastian mit Zahnspange, Nico Rosberg in der Formel 3, Formel 2. Nico war ja auch Autobildfahrer, hat uns auch in Hamburg öfter mal besucht. Da lernt man sich dann halt so ein bisschen kennen. Schätzen, vertrauen. Ne? Und das ist am Ende halt auch wichtig, dass auch die Fahrer, also dass ich einschätzen kann, lügen die mich jetzt an oder nicht? Wie ticken die wirklich? Dass aber auch die Fahrer einschätzen konnten, kann man diesem Journalist, dieser Journalistin vertrauen? und auch mal ein bisschen lockerer reden und dann einfach darauf bauen, dass der Journalist bewerten kann, kann dieser Satz so jetzt raus? Ist der sehr ungefiltert? Gehört der nicht in die Öffentlichkeit oder ist das doch okay? Und da hatten wir halt sowohl Ralf als auch ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu allen deutschen Formel-1-Fahrern, aber auch zu vielen anderen. Auch heutzutage gibt es da ein paar, mit denen man anders sprechen kann als mit einem Lando Norris zum Beispiel, zu dem ich keinen Draht finde und zwar auch nie gefunden habe. Der hat mir als Journalistin immer das Gefühl gegeben, ich nerv ihn gerade überhaupt mit allem, was ich da will, was ich frage und was will ich da überhaupt. Das, ja, ist schade. Da gibt es durchaus heutzutage auch andere.
Ja, da hatten wir damals ein besseres Interview mit ihm, aber da war er auch noch in einem ganz anderen Status, Michi und ich. Grüße gehen raus an Michi Zeitler. Das war, da ist er noch diese Formel Regional, wie das heißt, gefahren. Und da hatten wir ein Interview mit dem gemacht. Und da hat er auch erzählt, oder wir wussten schon im Voraus, dass er da schon zu den Zeiten, also es ist ja so eine Formel-3-Kategorie, einen eigenen Koch da am Rennwochenende dabei hatte. Also bei dem war da auch schon alles auf Perfektion getrimmt und war echt ein kleiner, süßer Bursche. Der sieht ja jetzt auch immer noch, finde ich, super jung aus, aber damals war der halt echt noch mal so ein bisschen niedlicher.
Hattet ihr mir damals nicht auch erzählt, dass das am Ende trotzdem schon auch so professionell um ihn herum war, dass er sogar seine Urinproben hat kontrollieren lassen auf gewisse Inhaltsstoffe, ob er sich gut ernährt und so weiter und so fort. Also das hatte ich damals schon gehört, dass das um ihn herum das so professionell organisiert ist, dass eben sogar sein Urin gecheckt wird.
Oh, das weiß ich nicht mehr, da will ich auch nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass es extrem professionell um ihn herum war. Ja. Also halt mit dem Koch ja zu allein schon. Da hat man auch wirklich nichts im Zufall überlassen. Ist ja auch irgendwie schön, aber zeigt auch wieder, er hatte es vielleicht, ohne ihm da jetzt auch irgendwas nachsagen zu wollen, ein bisschen leichter als andere Fahrer, ne?
Naja, er hat in jedem Fall ein gutes Umfeld gehabt, auch mit seinen Eltern, die ja jetzt auch nicht ganz arm waren. Aber andererseits muss man auch sagen, auch Max Verstappen hat mit seinem Vater Jos ein gutes Umfeld gehabt, einen guten Lehrer. Auch da stimmte das Geld. Aber zum Beispiel Max Verstappen ist eben auch einer der Fahrer, die dir als Journalist schon das Gefühl geben, dass er auch gerne mit dir spricht. Eben wenn du ein Journalist bist, mit dem er eine gewisse Vergangenheit hat und von dem er weiß, dass er ihm trauen kann. Und wir haben mit Max Verstappen schon sehr früh sehr viel gemacht. Ich glaube, weiß noch, in seinem allerersten Jahr bei Toro Rosso haben wir gleich beim Auftakt in Australien ein Interview mit ihm für Autobild Motorsport gemacht. Da hatten wir so eine Serie, wo wir die Fahrer dann immer, also Gesichter, Seitenprofil, Hinterköpfe fotografiert haben. Und das, ich glaube, die Serie hieß 360-Grad-Interview. Das muss sein allererstes richtiges Interview in der Formel 1 gewesen sein. Daran erinnert er sich bis heute. Und insofern, das ist eben das, was ich meine. Wenn man irgendwann mal Vertrauen zu den Jungs aufgebaut hat, dann zahlen sie einem das auch zurück. Aber bei gewissen Fahrern kann man halt einfach nie so dicht ran. Wir hatten einfach dadurch, dass Ralf Jos ja schon kennt aus Michael Schumachers Zeiten, hatten wir immer einen guten Draht zu Verstappens und auch ein Doppelinterview mal mit Jos und Max gemacht. Ich glaube, es war ein Jahr später. Und sowas ist dann natürlich schon cool, wenn man solche Fotos von früher dann auch sieht. Heutzutage ist der viermalige Weltmeister, gilt als der Beste der aktuellen Generation. Und das wusste man ja damals alles noch nicht, als man ihn interviewt hat. Aber wenn man sich das so durchliest, dann war die Richtung schon so ein bisschen klar, in die es gehen sollte.
Ja, gut, du hast gerade die Journalisten erwähnt, mit denen er zeigt es dir auch, wenn er das gerne mit dir spricht. Er zeigt es auch denen, denen er nicht gerne spricht. Da muss man sich auch nur mal die Pressekonferenzen anschauen.
Naja, das liegt an den, wie soll ich sagen, die Engländer mag er halt nicht so gerne, ne? Liegt aber auch daran, dass die ihn auch nicht so gerne mögen. Das ist halt das, was ich meine. Du baust Vertrauen auf und du musst natürlich dem Fahrer dann auch zeigen, dass du fair schreibst. Und um das so zu sagen, die Engländer haben da immer ihre eigene Brille auf in der Formel 1. Das war schon immer so. Das war schon bei Michael Schumacher so, später bei Sebastian Vettel, der ja auch sehr viel negative Kritik von den Engländern gekriegt hat. Und bei Max Verstappen ist das ja nicht anders. Und das merken die sich natürlich auch. Also Sebastian Vettel war jetzt auch nicht der allergrößte Freund der englischen Journalisten, weil die natürlich auch seinen Teamkollegen Mark Webber zum Beispiel stärker unterstützt haben als ihn. Genauso wie Mark Webber nicht unser Freund war, weil er gesehen hat, dass wir als Deutsche halt auch viel mit Sebastian Vettel gemacht haben. German Mafia hat er uns mal genannt, genau.
Genau.
Erst German Mafia, dann German Abi.
Genau, die Geschichte hattest du auch schon in dem einen oder anderen Video mal erzählt. Sebastian ja, ja. Vettel, den greife ich direkt mal auf, denn eventuell kehrt eine Formel-1-Strecke zurück, auf der bisher nur Sebastian Vettel tatsächlich gewinnen konnte, von 2011 bis 2013 bei den einzigen drei Austragungen, nämlich den Großen Preis von Indien, der Bud Butt International Circuit. Ja, soll wiederkehren. Also es gab irgendwie ja Steuerprobleme damals, die sollen jetzt beseitigt werden und dann wollen sie auch in den Rennkalender zurück. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du da im Thema bist. Ich würde das auch direkt mal weiterdrehen. Wir hören jetzt Istanbul, Indien, Südafrika ist ja auch mal wieder ein Thema. Viele Strecken, die in den Formel-1-Rennkalender wollen. Wird es dann nur umso schwerer für eine Rückkehr des deutschen GP?
Ich glaube, schwerer kann es gar nicht mehr werden. Ich glaube, es ist im Moment nahezu ausgeschlossen, das Antrittsgeld, was die Formel 1 haben möchte, das können wir in Deutschland ohne Hilfe der Politik, sage ich jetzt mal, nicht aufbringen. Haben wir überhaupt im Moment eine Rennstrecke, die Formel 1 fähig ist? Der Hockenheimring ist mittlerweile auch nicht mehr in einem Zustand, wo die Formel 1 fahren könnte. Er soll ja auch renoviert werden, das ist geplant. Sieht aber jetzt auch noch nicht so aus, als wenn das irgendwie bald losgehen würde. Es dauert dann ja auch eine Zeit, also in über die nächsten 2-3 Jahre sehe ich überhaupt gar nicht, wo die Formel 1 hierzulande fahren sollte. Und dass eben ganz viele Länder da sind, die bereit sind, hohe Antrittsgebühren zu zahlen, macht es natürlich für uns nicht einfacher, weil am Ende würde die Formel 1 gerne auch nach Deutschland kommen, aber nur, wenn wir genauso viel zahlen wie die anderen. Und das können wir halt nicht. Und ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, bin da so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben im Moment natürlich eine Phase, wo viele Länder auch die Formel 1 nutzen, um sich selbst nach außen hin gut darzustellen. Länder, in denen das Geld ein bisschen flüssiger ist als in Deutschland, wo vielleicht auch einzelne Personen entscheiden können, wofür Geld ausgegeben wird. Und das ist dann auch nicht immer für, wie soll ich sagen, die Gesellschaft an sich, sondern eher eben für sich selbst, um eben sich auch gut darzustellen. Das ist in Deutschland ja alles zum Glück noch ein bisschen anders. Und deswegen, wenn die Formel 1 im Moment, das ist so ein bisschen der Stand, auf dem ich bin, wenn sie lieber das Geld von solchen Ländern nimmt, dann soll sie das tun. Da passt Deutschland vielleicht im Moment ohnehin nicht so rein. Und irgendwann wird schon wieder die Gelegenheit kommen, wo auch wir dann vielleicht auf einen neuen Hockenheimring oder auf einer anderen Rennstrecke, die dann in jedem Fall saniert wurde. Weil wir haben im Moment, so sehe ich das, keine Rennstrecke, die Formel 1 tauglich ist, ohne dass sie umgebaut wird, saniert wird, neuen Asphalt kriegt und so weiter und so fort. Ja, aber vielleicht ist das ja in so ein paar Jahren mal wieder der Fall, wenn wir vielleicht auch deutsche Fahrer wieder haben, die in der Formel 1 eine Rolle spielen und natürlich dann auch so ein bisschen triggern, dass die Formel 1 in Deutschland eine wichtige Rolle spielt.
Ja. Ja, ist auch ein bisschen die Frage, also ob es da vielleicht dann, es soll ja auch dieses Rotationsprinzip kommen für diese europäischen Strecken, nicht so viel zahlen. Also ich meine, diese ganzen Ölländer, die da Abermillionen ausgeben, die bleiben permanent drin, aber eben für diese europäischen Strecken wollen sie halt rotieren. Ich frage mich sowieso, wie viele Traditionsstrecken darfst du in der Formel 1 rausnehmen, bis der Sport dann irgendwann kippt, dass es, sage ich mal, weniger Umsatz am Ende ergibt, weil sich das einfach keiner mehr anschaut in Europa.
Ja, da ist ja die Frage. Also ich bin da grundsätzlich ja auch der Meinung, dass man Traditionsstrecken durchaus nicht rausnehmen sollte, dass man auch die Wurzeln der Formel 1 nicht verbrennen sollte in Europa. Aber die Formel 1-Macher denken da ja anders als du und ich. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen in deren Kopf drin. Aber wie ernst nehmen sie das? Die Formel 1 ist mittlerweile so groß, dass sie sich das auch leisten könnte ohne so ein Deutschland, oder sie kann es sich ja leisten, sehen wir. Sie kann es sich leisten, ohne ein Deutschland Grand Prix auszukommen. Und insofern, sie gehen dorthin, wo die Scheichs und Co. mit dem Geld wedeln. Das tun wir halt nicht. Das ist nicht nachhaltig und nicht langfristig gedacht in meiner Welt. Aber ist das die Aufgabe der Formel 1, da langfristig und nachhaltig zu denken? Ich glaube, so sehen sie das im Moment nicht. Sie versuchen auf schnellstem Wege so viel Geld wie möglich zu machen, als großes Unternehmen, was ja auch an der Börse notiert ist, kann man ihnen das vielleicht gar nicht mal verdenken. Wobei natürlich wir aus unserer Fansicht das nicht gut finden. Und ob die Quittung ihnen irgendwann gezeigt wird, das ist offen. Ich glaube ja schon, aber das wird auch schon noch ein paar Jahre dauern. Ich höre zumindest aus meinem Umfeld auch immer wieder, naja, die Formel 1 fährt ja nicht mehr in Deutschland und fährt jetzt ja nur noch irgendwo in Saudi-Arabien und USA und Co. Ach, das schauen wir uns nicht mehr an. Also es gibt durchaus Leute, die das jetzt schon quittieren, eben damit, dass sie nicht mehr einschalten, aber schalten ja genug andere ein. Und solange genug andere einschalten, solange es jüngere Zielgruppen gibt, solange Netflix funktioniert, solange, glaube ich, wird die Formel 1 das nicht als Problem anerkennen.
Ja, genau. Solange, sag mal, global einfach das Maximale rausgeholt wird, ne?
Ja, genau.
Ja, aber es ist schon interessant, inwieweit du Traditionen brechen kannst. Also, ja, du sagst ja schon, das ist nicht nachhaltig. Ich bin dann gespannt, inwieweit die Formel 1 dann auch gehen wird. Also sowas wie Spa wird ja auch bald dann nicht mehr permanent im Rennkalender sein. Weil ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, sowas wie Silverstone, Suzuka, wenn die rausnehmen und dann nur noch da in Saudi-Arabien, USA fahren. Ich glaube, damit zerstörst du wirklich am Ende den Sport.
Ja, also das steht ja jetzt auch nicht unbedingt zur Debatte, aber was wir ja halt erleben, und das hätte ich mir vor 10 Jahren schon nicht vorstellen können, ist, dass eben die Europarennen einfach drastisch gekürzt werden. Und das machen sie, es funktioniert trotzdem, also warum sollten sie es ändern? Und insofern, glaube ich, ist noch vieles möglich, was wir uns heutzutage noch nicht vorstellen können.
Ja, und da wird, finde ich, im Gegensatz zu anderen Sportarten, echt mit der Identität des Sports mehr gespielt als mit anderen. Ich meine, überall wird mehr Geld gescheffelt. Die Tennisspieler beklagen sich, weil sie zu viele Spiele, Turniere haben, weil überall auch 500er, 1000er Turniere stattfinden. Beim Fußball, wie gesagt, hatte ich eben auch schon erwähnt. Aber bei der Formel 1, da haufst du die Existenzpfeiler mehr um als in anderen Sportarten. Also, wir haben Angst um unsere Rennstrecken in Europa. In der IndyCar fahren sie all ihre Rennen in den USA. Gut, war auch nicht immer so, aber ja, gut, jetzt sind es mittlerweile ja wieder alle. Ja, und mittendrin ist auch Mick Schumacher das erste Mal dieses Jahr und hat jetzt auch seinen ersten Ovaltest hinter sich. Ja, und er hat unter anderem gesagt, ich war feige. Was steckt denn dahinter?
Ja, naja, also feige. Auf seinen ersten Runden oder in der ersten Runde, die richtig schnell war, ist er halt vor der Kurve, hat er doch mal kurz gelupft. Und damit meinte er halt, er sei feige gewesen, weil im Oval geht sowas ja durchaus dann auch voll. Aber ich glaube, das hat er jetzt auch eher witzig gemeint, sonst hätte er das ja so auch nicht gesagt. Die allerersten Runden im Oval, also da solltest du jetzt auch nicht voll draufbleiben. Da muss man sich langsam erst mal rantasten. Das sind die Geschwindigkeiten in Teilen über 350 km/h bis zu 400. Ja, also da kann ich schon verstehen, dass er da nicht gleich voll drauf geblieben ist. Vor allen Dingen, was bringt es, wenn er dann mit dem Auto direkt auch in der Mauer hängt und nicht weiter testen kann? Dieser Test war dazu da, dass er sich dran gewöhnt, an die Geschwindigkeiten, die Fliehkräfte, die Kurven sozusagen in einem Oval. Und was man so hört, hat der Test gut funktioniert. Allerdings habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Es gab ja schon mal ein paar Fahrer aus Deutschland, die auch in der IndyCar gefahren sind, unter anderem ja auch mal Timo Glock. Und die haben ja jetzt auch kein Problem gehabt, sich auf die Ovals einzustellen. Es ist aber eine andere Art zu fahren. Das muss man erstmal ein bisschen lernen. Da hat ihm sein erfahrener Teamkollege Graham Rahal auch geholfen. Ryan Briscoe ist ja sein Fahrercoach. Also es kann nicht helfen, wenn man da Leute im Hintergrund hat, die so ein paar Tricks einem verraten. Ja, unter anderem geht es ja auch darum, dass so ein Auto teilweise dort auch in den Kurven sehr leicht wird, also übersteuert. Da braucht man dann ganz schön viel Mut, um eben auf dem Pinsel zu bleiben. Jacques Villeneuve hat mir das mal erzählt. Der ist ja auch nochmal im etwas höheren Alter zurückgekehrt nach Indianapolis und meinte dann, er hätte da ein Auto gehabt. Also da dachte er alle 2 Minuten, er fliegt ab. Das gehört da dazu. Also es ist wirklich Mood-Racing, was sie da tun. Mick hat allerdings noch nicht ausprobiert, wie es dann im Windschatten ist, wie es in Duellen ist, wenn dich ein Fahrer nach außen in Richtung Mauer drückt. Das kennt er alles noch nicht. Das soll dann nochmal bei einem Test, ich glaube, 17. 18. Februar in Phoenix im Oval ausprobiert werden, wo er dann eben auch mit seinen Teamkollegen so ein paar Manöver fährt. Das wird dann schon mal wieder der nächste Schritt. Ja, und dann ist auch schon bald Saisonstart. Am 1. März geht's los mit der IndyCar-Serie. Allerdings erstmal auf einem Straßenkurs in St. Petersburg in Florida.
Ja. Ja, das ist echt nochmal ein ganz anderes Racing, ne? Also ich bin das nun mal in der Simulation gefahren. Auf dem Papier sehen die Strecken immer einfach aus. Aber wenn man da mal so im Getümmel mitfährt, das macht auch richtig Laune, wirklich mit Windschattenfahrt. Muss auf Temperaturen achten, auch nochmal anders, weil du ja da auch lange in diesem Windschatten unterwegs bist. Und ja, wie du schon sagst, wenn da einmal der Abtrieb abreißt, du übersteuern hast, die haben ja praktisch keine Flügel, dann tut's auch richtig weh, ne?
Ja, genau. Also es ist anderes Racing. nicht unbedingt weniger spannendes Racing, gerade zum Ende eines Rennens, wenn ich auch an die Indy 500 denke. Mhm. Also es gibt ja auch so viele Gelbphasen da. Also du hast immer, auch wenn du schon mal ein bisschen weiter nach hinten gefallen bist, immer wieder die Chance, dich auch nach vorne zu kämpfen, über eben auch Windschattenduelle. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das Mick Schumacher taugt. Er ist ja grundsätzlich ein USA-Fan auch. Sie haben ja auch die Ranch in Texas. Wenn man ihm jetzt so zuhört, in den sozialen Media-Kanälen dann auch vom Team und so, dann ist sein Akzent mittlerweile oder Dialekt auch sehr amerikanisch geprägt schon. Glaubt, er hat richtig Bock, sich da ja eine neue Zukunft aufzubauen und vielleicht auch mal so ein bisschen den Mittelfinger in Richtung Europa auszustrecken und zu sagen, okay, ihr habt mich nicht gewollt, dann mache ich hier jetzt halt Rock'n'Roll und ja, vielleicht kriegt ja die IndyCar dadurch sogar auch eine deutsche Fan-Community, die bei Sky ein bisschen öfter reinschaut, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Formel 1 dann auch ein bisschen neidisch darauf guckt und sich denkt, oh, naja, so Deutschland ist ja schon auch ein Formel 1-Markt, der sehr, sehr groß ist. Also viele europäische Fans kommen aus Deutschland. Und wenn da ein paar mehr jetzt dann auch mit Freude IndyCar gucken und vielleicht auch sagen, oh, die Formel 1 ohne wir haben Nico Hülkenberg, aber vielleicht auch ohne eben weitere deutsche Fahrer finden wir gar nicht mehr so spannend wie Mick Schumacher da jetzt in der IndyCar. Ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Formel 1 wird mir da durchaus gefallen. Also ich hoffe, dass Mick Schumacher überzeugen kann, aber wird man auch ein bisschen abwarten müssen. Gerade die Ovals, das wird auch eine Lernphase für ihn sein. Also da wird er nicht von vornherein um Siege mitfahren, aber vielleicht etwas längerfristig schon. Also ich rechne schon damit, dass er dort gute Chancen hat.
Ja, eben. Also es ist jetzt auch kein Einjahresprojekt, sondern auch langfristig, ne? Da hat er gesagt, also eigentlich Formel 1, gut, Formel 1 so richtig abgeschlossen hat er damit ja noch nicht. Aber
Das wäre ja auch dumm, wenn er damit komplett abschließen würde, weil vielleicht öffnet die IndyCar ja auch nochmal wieder ein Türchen. Dann aber ist auch die Frage, will er dann überhaupt wieder zurück? Ist ja ähnlich wie bei Alex Palou. Der Spanier, der dort jetzt mehrfach Meister war, Dominator, der auch nochmal wieder immer wieder, wo drüber diskutiert wird, dass er die Chance kriegen soll, zurückzukommen in die Formel 1, der hat da gar keine Lust mehr drauf, weil in der Formel 1 wäre er einer von vielen, der wahrscheinlich in irgendeinem Mittelfeld- oder Hinterbänkler-Team dann gerade mal so um die Punkte kämpft. In der IndyCar ist er der Star und das ist eine Zukunft, die kann sich Mick Schumacher da aufbauen und viele sehen das dann ja so, dass sie lieber um Siege fahren und dieses Gefühl des Siegens auch haben, als in der Formel 1 irgendwie hinterher. Und das könnte ich durchaus verstehen.
Ja, ich auch. Also da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt gerade schon das mit der Simulation erwähnt. Falls ihr darauf ja auch mal Bock hättet, ich hier im Simulator eine Runde im Oval, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen, wie das eigentlich ist. Wie gesagt, ich habe es auch lange nicht gemacht. Aber einfach mal mit dem Indycar-Auto in Indianapolis oder irgendein anderes Oval, was da gerade bei iRacing so ansteht, fahren und da ein bisschen drüber schnacken mit Mick Schumacher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das hier mal machen sollen. In diesem Sinne, Bianca, haben wir jetzt auch schon wieder ganz schön lang gesprochen, aber ja, es ist auch einfach immer viel zu besprechen und dann bedanken wir uns fürs lange Zuhören und Zuschauen und melden uns dann spätestens vom Bahrain-Test dann wieder. Da geht er am 11. Februar schon los. Bis dahin. Ciao.
Genau, bis dann. Liebe Grüße. Tschüss.
Nochmal 10 Sekunden Gas geben. Jawohl. 3 Sekunden nochmal. Und Station wechseln. Sehr gut. Sehr gut. Station wechseln.